Wirtschaftskrise, Extremismus und künstliche Intelligenz, all das hält die Welt derzeit in Atem, auch im Marketing. Dabei scheint ein weiterer Elefant im Raum ein wenig auf dem Rastplatz der Aufmerksamkeitsautobahn zu stehen. Wir sind in Richtung 2,7 Grad Erderwärmungskurs unterwegs. Hallo wach, 2,7 Grad. Really? Das ist der Titel einer Session meines geschätzten Kollegen Dr. Friedrich Bohn, live vom BAM Bock auf Morgen Festival, jetzt hier in dieser Episode zu hören. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bock auf morgen.
Hi, herzlich willkommen beim BAM Bock auf Morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Schlieder von BAM Bock auf Morgen. Und heute an meiner Seite habe ich meinen geschätzten Kollegen Dr. Friedrich Bohn. Er ist bei uns Head of Science bei BAM Bock auf Morgen. Was bedeutet das? Zusammen mit ihm und seinen wissenschaftlichen Kolleginnen überprüfen wir Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen auf wissenschaftliche Wirksamkeit. Wir sind der Meinung, dass dieser Check vonnöten ist, um später auch eine garantiert greenwashing-freie Zone zu hinterlassen. Dort, wo noch keine Nachhaltigkeitsstrategien stattfinden, entwickeln wir welche zusammen mit den Unternehmen. Ein anderer Teil seiner Beschäftigung findet beim Helmholtz-Institut für Umweltforschung statt, dem UFZ. Dort ist er Ökosystemmodellierer. Und ich erinnere mich noch gut daran, als ich mit ihm im April über das Festival gesprochen habe, war ich frisch inspiriert von einem Buch Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, ist in den Shownotes verlinkt. Also wirklich kein Vergnügen, steuerpflichtiger Content. Aber inspiriert davon haben wir uns nochmal angeschaut, Leute, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Natürlich haben wir Rechtsextremismus, natürlich haben wir die Wirtschaftskrise, natürlich haben wir Kriege allen Orten, alles wichtige Themen, die auch zu besprechen sind. Aber wir dürfen das Thema Klimawandel und Artenvielfalt einfach auch nicht vergessen. Und es ist de facto so, wir sind zurzeit auf einmal 2,7 Grad Welt unterwegs. Das ist richtig viel. Friedrich hat sich dran gesetzt, ein paar sehr, sehr interessante Grafiken, Zahlen, Fakten ausgegraben, die er auf dem BAM Bock auf Morgen Festival vorgestellt hat. Das Ganze gibt's hier in dieser Episode zu hören. Noch besser. Und das ist ganz neu, allerdings zu sehen, denn wir haben die Präsentation ausgepackt und ihr könnt das als Videopodcast zum Beispiel bei Spotify hören oder bei YouTube. Bei YouTube, der Link ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten öffnet einfach eure Spotify-App und ihr seht die Grafiken zu der Stimme, weil viel im Folgenden wird auf die Grafiken verwiesen. Also schaut euch das mal an. So, ich schnack nicht lang weiter, ich bin raus. Viel Spaß und Sinn. Let's go mit dieser Episode.
2,7, nee, was soll's. September im Freibad klingt doch toll. Eisbären ziehen um, der Schneeschmilz fort. Lord, Versage klar für den Welthandelport. Korallen sterben ab, ein Drama aus der Fahrt. Überschwemmungen kommen, doch das hatten wir schon am Start. Meeresspiegel steigen, was soll's, wir sind bereit. Sei's drum, das ist doch die moderne Zeit.
Danke an Luisa. Ich habe gesehen, ihr kennt mehr oder weniger diese ganzen Zahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Wissenschaftler immer diese Rolle zu haben, oh Leute, es läuft echt nicht gut, ist irgendwie auf einem Bock auf Morgen Festival vielleicht nicht der geile Eröffnungsvortrag. Und deswegen würde ich gerne mit einer guten Botschaft beginnen, die richtig Bock auf Morgen macht. Und zwar lautet die: 150 Länder der Welt haben inzwischen gesetzlich festgeschrieben, dass sie Netto Null erreichen wollen. Und nicht nur diese 150 Länder haben das gemacht, sondern auch inzwischen 1177 Unternehmen, die Global Player sind. Das finde ich schon ziemlich geil. Und dazu kommt, das sind nicht nur irgendwelche Länder, sondern es sind auch wirklich die großen und wichtigen Länder. Diese Länder decken 88% der Emissionen ab. Die Wirtschaftsleistung wird zu 93% in diesen Ländern erwirtschaftet. Und insgesamt 89% der Bevölkerung leben in diesen Ländern. Das heißt, hey, da sind wir irgendwie, das Ziel ist irgendwie klar, wir haben es irgendwie geschafft, das zu verankern. Und dann ist so ein bisschen die Frage, naja, brauchen wir dann überhaupt noch das Bock auf Morgen Festival? Weil sieht doch ganz geil aus. Ja, brauchen wir. Und zwar nochmal hier die Information. Inzwischen haben wir eben 1,2, 1,3 Grad im Verhältnis zum vorindustriellen Zeit erreicht. Es ist nicht mehr viel Platz zu den 1,5 Grad, die wir uns im Paris-Abkommen gesetzt haben. Wenn ich mit meinen Klimakollegen spreche, ist es so, dass eigentlich wir alle davon ausgehen, dass wir dieser Linie von 1,5 schneiden werden. Das bedeutet nicht, und das ist mal ganz wichtig dazu zu sagen, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts, das ist nämlich das Ziel, Ende des Jahrhunderts 1,5 wieder zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt die richtigen Sachen machen, wenn wir uns jetzt in die richtige Richtung bewegen, ist zum Ende des Jahrhunderts durchaus noch eine 1,5 oder sogar weniger möglich. Damit wir das aber machen, können wir uns ja mal anschauen, okay, was läuft so in den Maßnahmen, was macht die Politik? Die macht keinen guten Job. Mit den Maßnahmen, die wir aktuell implementiert haben in Gesetzen weltweit, wenn wir das darauf beruhen lassen würden, dann landen wir bei 2,7 Grad. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt ja noch Pläne und Versprechungen und so weiter. Ob die eingehalten werden bei der wirtschaftlichen Lage und den Wahlen, die aktuell so laufen, bleiben wir dahingestellt. Aber nehmen wir mal an, alle Versprechen würden eingehalten werden. Yay, 2,5 Grad. Toll. Also da gibt's noch richtig, richtig viel zu tun. Aber wenn das jetzt sozusagen das der Pfad ist, auf dem wir uns bewegen, dann vielleicht nochmal die Frage, 2,7 Grad, really? I mean, ist jetzt nicht so die große Zahl. 2,7 ist nicht viel. Und ist das wirklich so schlimm, wie wir alle gelernt haben, es schlimm zu finden? Weil, kurz mal in sich selbst reinfühlen, wer hat Anfang September gedacht, boah, scheiße, es ist extrem heiß, wir haben hier echt ein Problem. Und wer hat gedacht, geil, Freibad. Ich gehöre zu den geil Freibad-Leuten, muss ich ehrlich gestehen. Es war cool. So. Und nicht nur die 2 Grad hier geil Freibad, sondern auch, hey, Frühling beginnt früher. Im Winter weniger Schneematsch, wir kommen nicht total eingesaut zur Arbeit. Ist doch ganz cool eigentlich auch. Ist das also wirklich so schlimm, weil, oh ja, mein Gott, der Eisbär verliert seine Eisscholle. Aber dafür wird die Nordpassage frei. Das heißt, unsere Containerschiffe können von Japan, China viel schneller zu uns fahren und verbrauchen dadurch viel weniger CO2. Geil. Oder Regenwald brennt ab, die schlimmen Bilder. Aber ehrlich, wir müssen 8 Milliarden Menschen ernähren. Wir brauchen die Fläche für Landwirtschaft. Und nicht nur für Landwirtschaft, sondern auch für das Mining von seltenen Erden etc., damit wir all diese elektronischen Gadgets, die wir alle in der Hosentasche wahrscheinlich haben, uns leisten können und dann ein papierfreies Büro endlich ermöglichen. Okay, ist also so ein bisschen die Frage, kann ich die Wirtschaft und diese ganze Innovation etc. uns helfen, dieses Problem eigentlich zu lösen und sind die Schäden vielleicht nicht ganz so schlimm? Die Frage ist also, müssen wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren? Und wenn wir die Wirtschaft richtig gut rocken und Green Economy etc., Wachstum, yay, und dann ergibt sich ganz von alleine Lösung des Erdsystems, diese ganzen Probleme, Biodiversitätsverlust, Wasserprobleme, Plastik etc. Also ist die Logik, wenn A funktioniert, dann B? Oder ist es vielleicht so rum? Wenn B, dann A, also wir müssen zuerst die Lösung dieser ganzen Erdsystemprobleme schaffen, damit wir eine stabile und gesunde Wirtschaft haben. Ich will versuchen, das euch in diesem Vortrag ein bisschen näher zu bringen, meine Gedanken dazu mit euch zu teilen und habe deswegen erstens eine Linie mitgebracht, die euch zeigen soll, wo das Problem eigentlich liegt. Einen roten Faden, der euch zeigt, wie alles zusammenhängt. Und eine Grenze, über die wir wahrscheinlich nicht hinauskommen. Als Wissenschaftler liebe ich ja Zahlen ohne Ende. Ich bin mir aber sicher, dass nicht jeder von euch die gleiche Euphorie für Zahlen und Statistik teilt wie ich. Deswegen ist mir wichtig, bei dem Vortrag jetzt nicht so viel auf die Zahlen einzugehen. Deswegen habe ich die auch alle weggemacht. Sondern mir ist viel wichtiger, dass ihr auf die Muster und die Zusammenhänge achtet. Und beginnen wir mal mit der ersten Grafik. Bruttoinlandsprodukt. Das Wachstum, was ihr hier seht, jedes Jahr ein bisschen mehr ist das Wirtschaftswachstum, was jedes Jahr in den Nachrichten kommt. Weltweit haben wir seit 1990 durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 2-3% gehabt. Das bedeutet, dass das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr immer besser, immer steiler, immer mehr nach oben geht. Diese kleinen Peaks, die ihr da am Ende seht, das ist der erste Peak, dieser erste kleine Mauszahn ist die Wirtschaftskrise 2008, 2009 und 2010. Der zweite da oben ist die Corona-Krise. So wirklich ein Problem war das anscheinend nicht für unsere Wirtschaft. Und jetzt kommt das erste Argument, warum erst Wirtschaft und dann Ökologie. Das ist nämlich die CO2-Emissionen. Und ihr seht, die Kurve ist erst am Anfang recht ähnlich, aber in den letzten Jahren wird dieser Gap immer größer. Das heißt, wenn wir noch mehr Wirtschaftswachstum hinbekommen, dann dreht vielleicht irgendwann diese gelbe Kurve nach unten und wir lösen das Problem. Okay, CO2 ist ein Problem. Es gibt aber noch ein anderes, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, nennt sich Plastik. Das ist die Plastikkurve. Passt perfekt zum Wirtschaftswachstum. Da ist null Entkopplung. Jetzt könnte man sagen, ja, Plastik, aber hey, wir haben doch Innovationen. Was ist mit Bioplastik, was auch noch kompostierbar ist? Ja, gute Idee. Das ist die Menge im Verhältnis dazu. Und ich kann euch beruhigen, diese scheinbar flache Kurve ist nicht flach, die hat auch exponentielles Wachstum, aber ist einfach fucking klein. Und dann gibt es noch ein zweites Problem. Wenn wir also Fläche brauchen, um nachwachsende Rohstoffe zu erzeugen, brauchen wir eben landwirtschaftliche Fläche. So sieht die Entwicklung der landwirtschaftlichen Fläche weltweit aus. Es steigt erst an und flacht dann ab. Und das ist die Kurve, die ihr euch merken sollt. Anstieg, abflachen. Jetzt kann man sagen, ja, okay, landwirtschaftliche Fläche ist der eine Aspekt, um möglichst irgendwas zu produzieren, aber wir können ja die Fläche düngen, dann wird sie produktiver. Schauen wir uns Düngung an. Steigt auch an und wird dann auch flach. Gleiche Kurve. Okay, wir nehmen Wasser und machen die Wüste sozusagen fruchtbar. Steigt auch an und wird dann auch flach. Immer das gleiche Muster. Diese Kurve nennt man eine sigmoide Kurve. Das hängt damit zusammen, dass sie wie ein S aussieht und der griechische Buchstabe. Wir Wissenschaftler lieben ja griechisch und Latein und so. Deswegen Sigma ist der griechische Buchstabe für S, sigmoide Kurve, eine S-Kurve. Und das Charakteristische hier ist, wir haben eben am Anfang die von uns allen so oft gesehene exponentielle Kurve. Es wird jedes Jahr mehr Wachstum, mehr Prozent. Ist ein positives Feedback, heißt, wenn wir uns jetzt kurz überlegen, wir haben landwirtschaftliche Fläche, wir können Menschen ernähren, die Menschen wachsen, wir haben mehr Arbeiter, die noch mehr Fläche bewirtschaften können, wir erzeugen noch mehr Nahrung, noch mehr Menschen, noch mehr Ackerfläche, geht eben immer weiter. Positives Feedback, dieser hemmende Schuh am Ende, dieses Gelbe, entsteht dadurch, dass es immer schwieriger wird, weiteres Land wirtschaftlich zu erschließen. Und das ist sozusagen ein hemmender Effekt, der je mehr Land wir erschließen, desto schwieriger wird es und deswegen flacht es eben oben ab. So, wir können uns also anschauen, Landwirtschaft, die hemmende Phase beginnt 1960, die flache Phase oben etwa seit 1990. Wasser, hemmende Phase beginnt ungefähr 1980, flache Phase 2000. Dünger, 1990, flache Phase 2010. Bevölkerung, wir wollen ja Leute ernähren. Seit etwa 5 bis 10 Jahren wird es flacher. Wann die flache Phase erreicht ist, können wir noch nicht sagen. Wachstum, bis jetzt sieht es noch nach exponentiellem Wachstum aus. Aber die Frage ist, kippt das vielleicht auch demnächst? Und viel wichtiger als das Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, finde ich immer den Human Development Index, HDI, in den nicht nur wirtschaftliche Aspekte reingehen, sondern auch die Lebenserwartung. Und die Frage ist also, wie kommen wir hier, also Lebenserwartung und Demokratie. Und die flacht eben auch ab. Alle Kurven, das gleiche Muster. Wir verlassen also die Zeit des exponentiellen Wachstums und kommen in eine sich sättigende Phase. Und jetzt zur roten Linie. Schauen wir uns noch mal kurz an, was ich euch gezeigt habe. Landwirtschaftliche Fläche beeinflusst die Nahrungsmittel. Generell kein positives Wachstum. Wasser, auch kein positives Wachstum. Eher schlecht, weil wir immer mehr Dürren haben. Dünger ist ausgeschöpft, weder positiv noch negativ. Klimawandel. Tatsächlich aktuell fördert es noch das Wachstum von Pflanzen, wird aber auch schlechter. Und Innovation, naja, da ist noch was zu holen, würde ich sagen. Angefangen eventuell mit Gentechnik, besseren Wirtschaftsmethoden, besseren Bewässerungsmethoden etc. Man sieht aber, dass die Innovation gegen immer mehr andere Aspekte ankommen muss, um die auszugleichen. Gleichzeitig wird Innovation aber immer aufwendiger und schwieriger, noch was rauszuholen. Viel wichtiger ist aber, die Nahrungsmittel müssen irgendwie zu der Bevölkerung passen. Sprich, je mehr Bevölkerung wir haben, desto teurer wird Nahrung, wenn die Nahrungsmittel gleich bleiben. Und die Nahrungsmittel, dass sie weiter wachsen, da geht noch ein bisschen was, wird aber mittelfristig eher in die Sättigung gehen. Und jetzt können wir uns anschauen, okay, sehen wir das denn, dass die Nahrungsmittel pro Person teurer werden? Das ist der Anteil an Geld, den wir in Deutschland ausgeben für Nahrungsmittel. In den 90ern gibt es den Abfall und seit 2000 etwas stabil. Das ist ungefähr die Zeit, wo Wasser und Dünger auch ihren Mittel, also ihre flache Phase kommen. In den letzten Jahren geht es noch ein bisschen runter. Schauen wir uns aber mal die anderen europäischen Länder an. Dann sehen wir, dass da tendenziell das Tal erreicht ist und es langsam nach oben geht. Und wenn wir mehr Geld für Ernährung ausgeben müssen, können wir weniger Geld für andere Sachen ausgeben, die unsere Wirtschaftswachstum etc. voranbringen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das Wirtschaftswachstum und Nahrung ist ja nur ein kleiner Teil. Und ob das jetzt wirklich hier alles stimmt, spielen ja noch ganz viele andere Faktoren in die Preisbildung von Nahrung mit rein. Ja, seid ihr nicht die Ersten, die sich das denken? Haben 1970 schon unter Daniela Meadows eine ganze Menge an Leuten gemacht. Und hier nochmal, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe, die Zusammenhänge. Und das ist das, was meine wissenschaftlichen Kollegen noch mit dran gebaut haben. Viele weitere Faktoren, die alle miteinander verknüpft sind, basierend auf Daten, auf logischen Überlegungen etc. Und das kam raus und das ist nur ein kleiner Teil des Modells, das die gebaut haben. Da ist keine KI drin, das ist alles nur Mathematik. Und in diesem Modell werden also Populationsdynamik, Nahrung, Wohlstand, Ökologie, Dienstleistungen, Industrie, Landnutzung und nicht erneuerbare Ressourcen abgebildet, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und jetzt kann man sich ja anschauen, ja okay, schönes Modell, aber macht das Sinn? Sagt es die Zukunft richtig voraus? Und da dieses Modell schon so alt ist, kann man einfach das Modell, hier sieht man nochmal sozusagen die wenigen Pfade, die ich euch gerade gezeigt habe, da gibt es zig Geschichten drin zu erzählen und zig rote Linien und rote Fäden. Hier kann man sehen, wie sich das Ganze, das Modell, den Wohlstand vorausgesetzt hat mit dem Start jetzt 1990. Und da wir jetzt inzwischen im Jahr 2020 was leben, können wir das vergleichen. Wie hat sich denn der Wohlstand entwickelt, dieser Human Development Index? Und das liegt ziemlich gut drauf auf diesem Modell. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, oder das Fazit davon ist, okay, die Welt ist komplex und verknüpft und es gibt ganz viele Wechselwirkungen, aber sie ist eben nicht chaotisch und wir können Muster vorhersagen, die in der Zukunft auftreten. Das werde ich euch gleich machen. Und mir geht es aber wieder nicht darum, dass ihr jetzt schaut, im Jahr 2050 ist der Wert so und so. Das ist nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, welche Kurven sehen wir? Und was hat das mit dieser Grenze auf sich? Da oben sind wir jetzt, Wohlstand. Und diese Kurve ergibt sich, wenn wir es nicht schaffen, die Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Sprich, wenn wir ein ausblutendes Planeten haben, wir werden bis zum Ende des Jahrhunderts dramatischste Wohlstandsverluste haben. Die gute Botschaft hier ist, unser Planet ist relativ reich an Rohstoffen, die er uns zur Verfügung stellt. Dieses Szenario ist ziemlich unwahrscheinlich. Trotzdem ergibt sich daraus der Auftrag, wir müssen kreislauffähig werden. Wir müssen das schaffen, damit wir dieses Szenario verhindern, den totalen Kollaps. Die zweite Kurve ist die, die sich ergibt, wenn wir unsere Umweltprobleme nicht hinbekommen. Je nachdem, welche planetare Grenze wir überschreiten, gibt es verschiedene Einbrüche. Es gibt vielleicht dann wieder mal eine Phase, wo es sich ein bisschen stabilisiert und dann beginnt der nächste Kollaps. Das heißt, der Kollaps ist nicht mehr ganz so schnell, aber auch er geht Schritt für Schritt nach unten. Also hieraus der Auftrag, wir müssen unsere Umwelt schützen, die Ökosysteme und ihre ganzen Dienstleistungen, die sie für uns machen, erhalten. Das dritte ist diese blaue Kurve. Auch hier sehen wir eine Dynamik, stabiler, aber auch die hat die Tendenz nach unten. Die Annahme bei diesem Szenario ist, dass wir richtig schlaue, coole Ideen haben und richtig innovativ sind und unser Investment auch immer wieder in neue Ideen, bam, Bock auf morgen, neue Ideenfestival, investieren. Dann schaffen wir es, dass nicht der totale Kollaps kommt. Aber es ist immer noch recht dynamisch, es ist schwer vorhersehbar, es ist immer noch eine unruhige Zeit, es gibt Ups und Downs in der Wirtschaft, ist also weiterhin stressig. Deswegen, wir müssen trotzdem Innovation fördern. Und die letzte Kurve ist diese hier, die am Ende sogar flach wird. Und bei diesem Szenario ist etwas noch hinzugekommen, nämlich wir verändern unsere Werte. Wir überlegen, was wir konsumieren, nicht so viel wie möglich, sondern was ist wirklich wichtig für uns. Was brauchen wir für ein glückliches und erfülltes Leben? Dann können wir eine nachhaltige, langfristige, stabile Wirtschaft und Wohlstand erreichen. Aber ganz wichtig, diese Wissenschaftler haben zig Szenarien gerechnet und in keinem Szenario geht die Linie über diese gelben Wohlstand hinaus. Das ist ungefähr das, was wir haben, geht noch ein bisschen mal drüber, aber nicht mehr viel. Und keines dieser Szenario sagt, es gibt Wachstum und Wohlstand, Wachstum für immer. Es hört einfach auf. Und wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, dann können wir ungefähr auf dem Level bleiben, was wir jetzt haben. Man bräuchte jetzt noch einen zweiten Vortrag über diese Gerechtigkeitsfrage des Wohlstands vielleicht nochmal zu reden. Das kippe ich hier. Deswegen nochmal zurück zur letzten Frage oder zu der Anfangsfrage. Wirtschaft oder erst Umweltschutz? Ich würde die Pfeile so setzen. Wir brauchen sowohl Lösungen für das Erdsystem, um die Wirtschaft zu fördern, und wir brauchen die Wirtschaft, um Lösungen für das Erdsystem zu entwickeln und so weiter. Es gibt ganz viele Kreisläufe und diese Kreisläufe, positiven und negativen Feedback-Mechanismen, werden immer wichtiger in den kommenden Jahren. Deswegen nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir verlassen die Zeit des exponentiellen Wachstums. Die Welt ist komplex, aber weder chaotisch und unvorhersehbar. Wir können grob abschätzen, was in der Zukunft mittel- und langfristig passieren wird. Und Kreislauffähigkeit, Umweltschutz, Innovation und nachhaltige Werte bewahren den Wohlstand, den wir heute haben. Let's do it. Vielen Dank.
Ja, das war Dr. Friedrich Bohn live vom BAM Bock auf Morgen Festival. Ich finde, sehr, sehr interessanter Content, den ihr hier geliefert habt. Ihr könnt alle Folien übrigens auch nochmal in den Shownotes verlinkt sehen. Darüber hinaus freue ich mich, dass ihr nächste Woche wieder beim BAM Bock auf Morgen Podcast einschaltet. Auch dort gibt es wieder Festival-Content. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen und sowas habt, dann kontaktiert uns gerne an info@bock.am. Das von mir, euch eine schöne Woche. Tschö, tschö.
Auf Wiedersehen!